Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wenn sich ein echsenfußförmiger Schatten über Ihre Stadt legt, dann wissen Sie, Sie haben ein Problem. Ein Godzilla-Problem. Obgleich sich die Riesenechse äußerst zerstörungswütig zeigt, wird sie vom Menschen gerade schwer gefeiert. In Japan, ihrem Herkunftsland nämlich, und zwar auf enthusiastische Weise. Grund ist der 65. Godzilla-Geburtstag. Der war gestern und wir fragen uns, wie die Party aussieht und vor allem, was macht Godzilla eigentlich so groß? Darüber sprechen wir mit Jörg Buttgereit, Comicautor, Theatermacher und bekennender Fan des Godzilla-Monsters und natürlich gerade inmitten der Feierlichkeiten in Japan weilend. Hallo.
Hallo.
Wie sah denn die Party aus? Wie frönte man der Riesenechse und tut es vielleicht noch?
Also es gab tatsächlich ein großes Volksfest in einer beliebten Einkaufsstraße in der Nähe der Ginza, also zwischen der Ginza und dem Hibiya-Park. Das ist so ein Territorium, wo schon eine große bronzene Godzilla-Statue steht. Also die steht da immer. Und da wurde gefeiert. Da war allerhand aufgebaut, eine riesige Bühne. Und ringsum sind auch von der Produktionsfirma, die vor 65 Jahren eben diesen ersten Godzilla-Film produziert hat, Kinos und ein Bürogebäude, also denen gehört dieser Platz da sozusagen. Und die haben ja eine Party steigen lassen für also wirklich Tausende von Japanern, ich konnte die jetzt nicht zählen, und circa 10 Westlern.
Einer davon jetzt gerade am Mikrofon hier.
Genau.
Aber also ich feiere selten, was mich platt macht. Wieso tun das die Japaner mit Godzilla?
Naja, Godzilla hat ja sein Wesen etwas verändert. Godzilla war ja mal die fleischgewordene Angst vor der Atombombe in den 50er Jahren. Der erste Godzilla-Film war sehr ernst, eigentlich ein sehr Amerika anklagender Kriegsfilm. Das hat sich in den 60er und 70er Jahren geändert. Und die Leute, die in den 70er und 60er Jahren wie ich Godzilla-Filme auch in Berliner Kinos sehen durften, die sind Fans geworden, weil Godzilla zu dem Zeitpunkt so eine Art Held war. Er ist regelrecht so ein Kinderfreund geworden. Das hat sich später dann wieder geändert und die Japaner haben sich auch immer dann ein bisschen für Godzilla geschämt, weil er so ein Trash-Appeal natürlich hatte, weil die 70er Jahre eben im Zeichen von so, da war eben so ein Kinderheld. Und das wurde irgendwann etwas revidiert. Ende der 80er, Anfang der 90er ist Godzilla wieder zur Bedrohung geworden, aber eben nicht mehr eine Bedrohung, die von den Amerikanern initiiert wurde, wie die Atombomben von Hiroshima oder Nagasaki, sondern Godzilla stand denn eher für, ja, war eher ein Sinnbild für die Naturkatastrophen, mit denen Japan ja von jeher zu kämpfen hat. Also wir denken auch an Fukushima und der letzte Godzilla-Film, also der letzte japanische Godzilla-Film ist auch wieder ein sehr ernster und anklagender Film über die Misere, die Fukushima, also dieses Erdbeben und der Tsunami und eben die Atomreaktorkatastrophe von Fukushima Daiichi mit sich gebracht haben. Also Godzilla ist sowas wie ein Seismograf für diese Befindlichkeiten der Japaner, aber er ist den Leuten auch lange peinlich gewesen. Ich reise ja irgendwie seit 20 Jahren hierher und ich musste eigentlich immer nach Godzilla-Kram suchen und deswegen fand ich das gestern so toll, weil alles war voll mit Godzilla. Sie bekennen sich jetzt plötzlich zu ihm, möchte ich mal sagen.
Bekenntnis zu der Riesenechse. Wenn ich das richtig verstanden habe, diese Peinlichkeit basiert so auf diesen 60er, 70er Jahren Filmen. Da habe ich mich ja in Godzilla verliebt. Also ich fand, das war so ein mega Spaß. Genau. Diese Gummipuppen und Pappattrappen.
Ja, Männer
so
in durch Gummikostümen sind es tatsächlich.
Männer und Gummikostümen. Und es waren Filme wie diese.
Toho präsentiert Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Godzilla, Rodan, Mothra.
Die Prinzessin.
Was sagen Sie?
Also, Prinzessin, wo ist das Armband?
Ja, wahnsinnig konsistente Handlung, ne?
Man muss aber auch dazu sagen, dass die deutschen Synchros die Filme noch flacher gemacht haben. Die sind eigentlich sehr märchenhaft und poetisch, möchte ich mal behaupten. Also wenn man die im Original guckt, was natürlich nicht so einfach ist, weil sie ja japanisch sind, aber es gibt ja mittlerweile auch zum Teil von mir kuratierte deutsche DVD-Veröffentlichungen, die deutsche Untertitel haben und eine japanische Tonspur, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Also da ist man dann schon eher geneigt, die auch als Kunstform anzuerkennen. Weil ja diese Künstlichkeit, über die man hier so lacht, dass man sagt, okay, das ist ja trashig oder man sieht ja, dass das unecht ist, die wird hier in Japan überhaupt nicht so empfunden. Man kennt ja vielleicht so diese Bilder vom japanischen No-Theater, die sind ja auch extrem künstlich. Oder es gibt so ein Puppentheater, wo man die Puppenspieler mit auf der Bühne sieht und das stört hier niemanden, weil diese Künstlichkeit schön ist, poetisch ist. Also man, es ist so, als wenn man sich ein Bild vom Fuji-San, von dem Berg, gemaltet an die Wand hängt oder ein Foto daneben. Da wird der Japaner sagen, ich nehme das gemalte Bild, weil das ist viel schöner, das ist eine künstlerische Herangehensweise. Und das Irre ist, dass Godzilla gestern zu seinem Geburtstag auch tatsächlich anwesend war in verschiedenen Reinkarnationen. Also man konnte, alle 2 Stunden kam ein Japaner in einem Godzilla-Kostüm aus diesen verschiedenen Äras, weil ja jeder Film auch einen anderen Godzilla-Anzug hat, kam vor die Bühne getreten und man konnte sich Tickets kaufen, um kurz ein High-Five mit Godzilla zu machen. Und da standen dann wirklich Hunderte von Japanern in der Schlange.
Und nicht haben nur die, vermute ich.
Godzilla abgeklatscht. Na, ich musste ja daneben stehen und Fotos machen. Was ja schön war, weil ich hatte natürlich als Deutscher das System nicht begriffen, dass man, wenn so ein Volksfest mit Godzilla, so eine Geburtstagsparty, wenn die um 10 anfängt, dass man sich um 8 anstellen muss, um Karten zu bekommen, damit man Godzillas Pranke abklatschen kann. Das habe ich nicht verstanden und musste dann als doofer Westler sozusagen daneben stehen, als alle Japaner das gemacht haben.
Ich finde, wir sollten noch mal in die Anfänge gehen von Godzilla. Ne? Also wir hatten jetzt ja diese zweite Welle gerade ziemlich groß, diese bunte Welle, die Japaner als kunstvoller empfunden haben als vielleicht der Westen. Aber dieser Anfang 1954, Sie haben es ja auch schon gesagt, eigentlich ein hochpolitischer erster Godzilla-Film. Was steckt dahinter? Wie ist der entstanden?
Also es gab tatsächlich Anfang 1954 auf dem Bikini-Atoll ja einen Atombombentest der Amerikaner. Und da ist eine radioaktive Wolke entstanden, die über einem japanischen Fischkutter niedergegangen ist. Und dieser Fisch wurde in Japan verkauft und hat sozusagen die Japaner verseucht und auch die Besatzung des Bootes wurde von der Strahlung so betroffen, dass die relativ schnell verstorben sind. Und diese Geschichte im Kopf hatte Tomoyuki Tanaka, der Produzent, wohl, als er die Idee hatte, ein Monsterfilm im Stil von The Beast from 20,000 Fathoms. Das ist ein amerikanischer Riesenmonsterfilm, der hieß in Deutschland damals Panik in New York. Als er den gesehen hat, er dachte, okay, sowas möchte ich auch. Also Godzilla ist im Prinzip ja fast schon so ein bisschen so ein Rip-Off von einer amerikanischen Idee, aber er veredelt es eben mit diesem Atombombentrauber, weil in Amerika sind Monster ja oft auch klein, aber in Japan und die Atombombe und diese Naturkatastrophen, mit denen Japan zu kämpfen hat, sind die Monster immer groß. Und Godzilla ist auch ein Monster, das man nicht besiegen kann, im Gegensatz zu amerikanischen Monstern. Die Amerikaner haben ja die Tendenz, ihre Monster immer mit dem Militär niederzustrecken. Das wird in Japan nicht passieren. Also das japanische Militär wird gegen Godzilla immer verlieren, weil Godzilla eben eine Naturgewalt ist, mit der man sich arrangieren muss.
Eine Naturgewalt, eigentlich eine männliche Naturgewalt? Also ich habe mir nie die Frage nach Godzillas Geschlecht gestellt. Man sagt ja immer er, ne? Aber vielleicht ist es ja auch sie oder
ja, ist? Aber er ist tatsächlich geschlechtslos, weil es gibt von 1967 einen Film, wo er einen Sohn hat.
Ach.
Ja, also es gibt ein Ei, da schlüpft Minila raus und Minila bringt Godzilla bei, wie man den atomaren Strahl ausstößt und wie man richtig den Godzilla-Strahl ausstößt. Also Godzilla ist auch, hat auch eine mütterliche Seite. Also
das Godzilla.
Selbst ich als Godzilla-Fan könnte nicht genau sagen, ob er männlich oder weiblich ist.
Die Größenangaben, die variieren auch total, ist mir aufgefallen. Um gefühlt mehrere
Godzilla
100
Meter. Godzilla wird größer, weil natürlich Tokio, die Häuser in Tokio immer größer wurden. Ne? Ja, so ist es, so simpel ist es. Also der ist einfach variabel, weil er sich anpasst. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass den Japanern Godzilla jetzt nicht mehr peinlich ist, ist auch nicht unbedingt der eigene Verdienst, sondern ich habe gestern auch mit einem Amerikaner, der ja schon lange lebt, gesprochen und der sagte zu mir, dieses Selbstverständnis, dass man jetzt dieses Godzilla-Fest hier so in diesem Park da so einfach feiern kann und dass man Godzilla-Merchandise erst jetzt in Souvenirshops bekommt, das hat man nämlich früher nicht bekommen, liegt unter anderem auch daran, dass die Amerikaner ja ein relativ erfolgreiches Remake 2014 gemacht haben, wo es ja jetzt vor ein paar Monaten auch noch ein Sequel gab, Godzilla King of the Monsters. Und da haben die Japaner, sprich Toho, die Produktionsfirma, die japanische, gemerkt, okay, Godzilla ist ja größer, als wir uns vorgestellt haben, und dann können wir den doch jetzt auch endlich als unser Wappentier akzeptieren. Was wir Westler ja schon immer gemacht haben. Für uns ist Godzilla ja sowas von japanisch, aber denen war Godzilla bisher, wie gesagt, immer etwas peinlich. Und ein japanischer Freund von mir, auch großer Godzilla-Fan, der erzählt mir noch immer davon mit Tränen in den Augen, dass er damals, als er geheiratet hat, seine Godzilla-Sammlung verkauft hat, weil seine Frau ihn sonst für ein Kind gehalten hätte. Und heute weint er dem nach, weil er das alles nicht mehr hatte, Zeug, und das jetzt schweineteuer ist. Also ich habe auch ein Heidengeld gestern ausgegeben für Godzilla-Spielzeug.
Und was haben Sie gekauft?
Also es gibt natürlich zu so einem Fest spezielle limitierte Vinyl-Figürchen, die dann auch schon mal 10.000 Yen kosten können, was in etwa knapp 100 Euro sind. Das sind dann kleine Plastikpüppchen.
Sowas zum Beispiel. Mir ist noch aufgefallen, das habe ich nie verstanden, ich war da als Kind schon enttäuscht, dass ständig so Godzilla-Filme auftauchen mit Frankenstein im Titel. Dann kommt aber gar kein Frankenstein zum Beispiel vor in diesem Film. Und King Kong tauchte auch im Titel auf, kam aber nicht im Godzilla-Film vor. Und jetzt wurde ja in so einer US-Verfilmung angedeutet, mit Blick auf die nächste Godzilla-Verfilmung, da könnte es zum Duell mit King Kong kommen. Also wie ist diese Gemengelage?
Also es gibt tatsächlich einen Film King Kong gegen Godzilla von 1962. Das ist der dritte Godzilla-Film, der erste Godzilla-Film in Farbe und bis heute der erfolgreichste Godzilla-Film. Das heißt, die Japaner wissen, wenn wir den japanischen Godzilla gegen den amerikanischen King Kong kämpfen lassen, dann rollt der Rubel, dann rollt der Yen. Und die Amerikaner machen das jetzt nochmal. Die machen sozusagen ein Rematch digital. Und das Lustige ist, dass gestern auf diesem Fest auch der amerikanische Motion-Capture-Darsteller aus den beiden neuen amerikanischen Godzilla-Filmen da war. Also der sozusagen seine Mimik über digitale Fixpunkte in seinem Gesicht auf diese digitale Godzilla-Figur projiziert. Hier, wie wir gerade schon gelernt haben, hat man ja Godzilla bisher immer von einem Mann in einem Gummikostüm darstellen lassen, und das ist eben ja in Amerika jetzt längst nicht mehr so.
Wie sind denn diese ganzen Mogelpackungen zu erklären mit Frankenstein oder King Kong, der eben nicht im Titel vorkam?
Also dieser Name Frankenstein im Titel, es gibt Filme, die heißen Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Das liegt daran, dass einer der ersten Filme, den Konstantin-Film war das damals, ein deutscher Verleih in die Kinos gebracht hat, war tatsächlich ein japanischer Frankenstein-Film. Und zwar Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht. Und da spielt tatsächlich eine riesige Version von dem Frankenstein-Monster mit. Und die haben die Godzilla-Filme, die erst danach ins Kino kamen, einfach als Fortsetzungen davon gesehen und dachten sich, Godzilla, das kennt ja niemand den Namen, wir nennen das jetzt weiter Frankenstein. Und diese Betitelung von King Kong in den Filmen, die später rauskamen, wo gar kein King Kong vorkommt, also japanische Filme ohne King Kong, das resultiert aus der Tatsache, dass 76, und zu dem Zeitpunkt kamen eben noch Godzilla-Filme in Deutschland auf den Markt, dass da dieses Remake von Dino De Laurentiis von King Kong in die Kinos kam. Und man sich dachte, okay, King Kong, der Name zieht jetzt so viel, der Name war scheinbar in Deutschland nicht geschützt. Jetzt nennen wir einfach hier die gegnerischen Monster von Godzilla alle King Kong, und dann haben wir auch einen King Kong-Film.
Es ist eine hochkomplexe Angelegenheit mit Godzilla und Jörg Fugger.
Ich hoffe, man versteht es jetzt nach meiner Ausführung.
Ich habe vieles besser verstanden als vorher. Vor allen Dingen auch das mit der Elternrolle. Ich danke für die Aufklärung im Zuge des 65. Godzilla-Geburtstags. Dankeschön nach Japan.